Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Sehr herzlich heiße ich Sie willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Zurzeit steht das alttestamentliche Buch der Sprüche Salomos im Mittelpunkt. Der letzte Teil von Kapitel 12 sowie das 13. Kapitel sind diesmal an der Reihe. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, um die vielen Weisheitssprüche Salomos Stück um Stück unter die Lupe zu nehmen. Schon in der letzten Sendung haben wir festgestellt, dass Salomo, einem ziemlich kleinen Teil des menschlichen Körpers, verhältnismäßig viel Aufmerksamkeit schenkt, nämlich der Zunge. Die Zunge der Weisen bringt Heilung, so haben wir vernommen. Aber wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Die Zunge, dieses muskulöse Gebilde in eines jeden Menschen Mund, steht im Grunde also für die Worte, die jemand von sich gibt. Und was jemand sagt und wie er es sagt, das hängt davon ab, welche Herzenseinstellung er hat und was ihn im Innersten bewegt. Auch im letzten Teil von Kapitel 12 des Sprüchebuches geht es anfangs noch einmal um das, was ein Mensch in sich trägt und was er nach außen dringen lässt. Ich lese die Verse 22 bis 28. Lügenmäuler sind dem Herrn ein Greuel, die aber treulich handeln, gefallen ihm. Ein verständiger Mann trägt seine Klugheit nicht zur Schau, aber das Herz des Toren schreit seine Torheit hinaus. Die fleißige Hand wird herrschen, die aber lässig ist, muss Frondienst leisten. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Der Gerechte findet seine Weide, aber die Gottlosen führt ihr Weg in die Irre. Einem Lässigen gerät sein Handeln nicht, aber ein fleißiger Mensch wird reich. Auf dem Wege der Gerechtigkeit ist Leben, aber böser Weg führt zum Tode. Soweit die Verse 22 bis 28. Es fällt auf, dass die Sprüche wiederkehrende Themen behandeln. Stets geht es um die Einstellung und das Handeln des Menschen im Spiegelbild dessen, wie Gott ist und was er denkt. In Vers 22 geht es um Wahrheit und Lüge. Lügenmäuler sind dem Herrn ein Greuel, die aber treulich handeln, gefallen ihm. Ein klares Wort. Zu einem Menschen aus dem Volk Gottes und erst recht zu einem Menschen, der in Christus eine neue Kreatur ist, gehören Wahrheit und Treue im Reden und Tun, denn ein solcher Mensch wird dahingehend verändert. Jesus sagt von sich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So ist Christus die Wahrheit, die Gott dem Vater gefällt. Sind wir in ihm, so gefallen wir Gott, wie ein Kind seinem Vater. Vers 23 hat auch etwas mit der mündlichen Äußerung zu tun. Allerdings ist hier die Frage, ob es überhaupt gut ist, etwas zu sagen. Ein verständiger Mann trägt seine Klugheit nicht zur Schau, aber das Herz des Toren schreit seine Torheit hinaus. Das bedeutet doch, es ist nicht gut, alles kluge Wissen hinaus zu posaunen. Es gibt nämlich Menschen, die es lieben, etwas über andere herauszuschreien und sie damit in ein schlechtes Licht zu stellen. So ist Gott nicht, und es gefällt ihm nicht, denn es schadet einem Mitmenschen und tut Unrecht. Wer das versteht und Dinge für sich behält, ist ein kluger Mensch. Paulus setzt noch eins drauf. Er erklärt den Christen in Korinth, dass selbst süßeste Reden nichts nutzen, wenn im Herzen nicht die Liebe ist, mit der Christus zuerst geliebt hat. Er schreibt: Wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Im nächsten, gerade schon gehörten Vers, also Vers 24, geht es um Faulheit und Fleiß. Die fleißige Hand wird herrschen, die aber lässig ist, muss Frondienst leisten. Hierzu ergänzt Vers 27 noch: Einem Lässigen gerät sein Handel nicht, aber ein fleißiger Mensch wird reich. Ein schönes Beispiel für gesegnete fleißige Hände in der Bibel sind die von Ruth. Ruth sammelte den ganzen Tag fleißig am Rande des Feldes das, was bei der Ernte liegen blieb. Sie war zurückhaltend, störte und forderte nicht. Boas beschenkte sie mit einer großen Menge. Ruth war sehr dankbar und bescheiden. Später gewann er sie als Ehefrau und sie ihn als Ehemann. Das durchgängige Prinzip ist, auf Fleiß liegt Segen. Faulheit dagegen endet erfolglos. Natürlich müssen wir uns im Klaren sein, dass diese Begriffe kulturell belegt sind. Das heißt, wir haben, je nach unserem geprägten Verständnis, schon vordefiniert, was Fleiß, Faulheit und Erfolg genau sind. Heutzutage können Menschen grenzenlos fleißig und auch grenzenlos faul sein. Beides bringt keine gute Frucht. Andererseits haben wir ganz praktische und reale Beispiele vor Augen, dass ein gesundes, fleißiges Arbeiten, Lernen und Tun den Menschen tatsächlich bereichert. Interessanterweise bringt die Bibel den Fleiß eines Menschen auch in einen Zusammenhang mit dem Herrschen. Die fleißige Hand wird herrschen, haben wir vorhin gehört. Jesus, der Sohn Gottes, sagt in der Bergpredigt: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Anders ausgedrückt, es werden diejenigen im Himmel und auf Erden herrschen, die sich befleißigen, in Christus zu bleiben, denn sie erkennen, dass sie ohne ihn nichts können und arm sind. Sie handeln in seiner Liebe und sind sanftmütig. Sie gehen mit Jesus und sie schämen sich der guten Nachricht nicht, auch wenn sie Bedrängnis erleben. Wer eifrig in seiner Beziehung zu Christus bleibt, wird herrschen. Wer dagegen im Glauben an ihn lau und lässig ist, muss, wie es in den Sprüchen Salomos heißt, Frondienst leisten. Denn geistlich gesehen kommt er in den Herrschaftsbereich der Sünde. Vers 25 in unserem Bibeltext aus dem Buch der Sprüche beschäftigt sich mit dem Problem der Sorge und wie wir damit zwischenmenschlich umgehen können. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Das ist meines Erachtens ein sehr wertvoller Ratschlag. Und ist Gott nicht auch so zu uns? Er sieht unsere Sorge, er nimmt sich unserer Bedrückung an und hat ein freundliches Wort für uns. Sein Wort ist aber noch mehr. Es ist lebendig und wirkt in unser Leben und unser bedrücktes Herz hinein. Das ist der beste Einfluss. Aber auch wir als guter Freund oder Ehepartner sind durch Christus gut ausgerüstet. Wir können uns gegenseitig mit einem freundlichen Wort aufrichten und stärken. In Vers 25 steht, ein freundliches Wort erfreut den Menschen. Ein bedrücktes, sorgenvolles Herz ist traurig, aber ein freundliches Wort bewirkt Freude. Ich finde, das ist eine große Ermutigung. Und wie schon angedeutet, ein freundliches Wort ist womöglich bessere Medizin als ein ganzer Wortschwall. Hiob erhält keine Ermutigung von seinen Freunden und sagt, wie kräftig sind doch redliche Worte, aber euer Tadeln, was beweist das? Ein Herz kann auch von Schuld bedrückt sein. So erging es einmal David. Sein Freund Nathan sagte ihm seine Sünde geradewegs auf den Kopf zu, erinnert dabei aber auch an Gottes Wirken in Davids Leben. Du bist der Mann, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls. Diese Worte des Propheten bewegten Davids Herz zur Umkehr. Auch Paulus schreibt an die Epheser etwas über den Inhalt unserer Worte. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Gottes Wort schenkt uns die beste Anleitung dazu. Nun verbleiben im 12. Kapitel der Sprüche noch die Verse 26 und 28. Ich will sie noch einmal zitieren. Der Gerechte findet seine Weide, aber die Gottlosen führt ihr Weg in die Irre. Und auf dem Wege der Gerechtigkeit ist Leben, aber böser Weg führt zum Tode. Gerechtigkeit ist hier das Thema. Die Aussage wird wieder, wie so typisch in den Sprüchen, durch Gegensätze verdeutlicht. Gerechtigkeit führt zur Weide oder zum Leben. Ein Mangel daran führt abseits der Weide auf den Irrweg bzw. zum Tode. Offenbar geht es hier um eine Gerechtigkeit, die man nicht von anderen erfährt oder erhält, sondern die man selbst hat und ausübt. Für das deutsche Wort Gerechtigkeit steht im Hebräischen der Begriff Tzedek. Tzedek bezeichnet die eigene Haltung einem anderen gegenüber. Es geht darum, ihm gerecht zu werden. Ein Mensch ohne diese rechte Haltung kommt am Ende zum Tode. Ein Leben jenseits der Gerechtigkeit durch Christus bedeutet aus neutestamentlicher Sicht auch geistlicher Tod. Wer Christus aber annimmt, den kleidet er mit seiner Gerechtigkeit. Das bedeutet satte Weide und ein Leben über das irdische Leben hinaus. Auch jetzt schon können wir mit Christus in der geistlichen Dimension leben. Und das ist Leben pur. Wir erreichen nun das Kapitel 13 und dort geht es um das rechte Hören. Ich lese Vers 1. Ein weiser Sohn liebt Zucht, aber ein Spötter hört selbst auf Drohen nicht. Ein anderer Begriff für auf etwas hören ist Gehorsam. Und hier rückt ja auch die Kind-Eltern-Beziehung in den Blick. Ein weises Kind hört gerne auf die Zurechtweisung der Eltern, denn sie ist wohlgemerkt ein Hinweis für den rechten Weg. Genau das ist mit Zucht gemeint. Es ist nicht gut, wenn wir damit die Vorstellung des Prügelns verbinden, denn das ist ja Drohen oder Bedrohung. Sie steht in unserem Vers geradezu in einem Gegensatz zur Erziehung. Bedrohung ist negativ. Aber selbst auf negativen Druck hin kommt der Ungehorsame nicht zur Vernunft. Dabei ist es doch gut für ein Kind, auf die gute elterliche Weisung zu hören. Dies entspricht auch der Beziehung eines Kindes Gottes zum himmlischen Vater. In Kapitel 13, Vers 24 finden wir den dazugehörenden Vers für die Eltern. Dort heißt es, wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn, wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Gottes Wort erklärt uns an erster Stelle, wie Gott ist. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief Kapitel 12, wird es uns sehr gut erklärt. Es geht im Zusammenhang um den Kampf gegen die Sünde und der Verfasser des Hebräerbriefes zitiert zu Beginn Aussprüche 3, die Verse 11 und 12. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Soweit der entsprechende Abschnitt aus dem Hebräerbrief. So geht Gott mit seinen Kindern um. Weil er sie liebt, erzieht er sie. Keine Erziehung bedeutet keine Annahme. Dieses Prinzip ist Vorbild und Maßstab für unsere elterliche Erziehung. Der Apostel Paulus bringt es im Epheserbrief Kapitel 6 auf den Punkt und zitiert dabei aus den 10 Geboten. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir's wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Mit anderen Worten heißt das meiner Meinung nach, wir sollen unsere Kinder nicht provozieren und nicht im Zorn anbrüllen. Gott erzieht auch uns Eltern. Wir sollen mit seinem Frieden im Herzen, jenseits von Zorn, unsere Kinder erziehen. Das ist sehr wichtig. Ich persönlich bin sehr dankbar für die Erziehung meines Vaters. Er kam oft erst einen ganzen Tag später auf mich zu, um mich zur Rede zu stellen, wenn ich etwas ausgefressen hatte. Mehrmals dachte ich sogar, ich würde einfach so davonkommen. Aber nein, mein Vater ging erst zu Gott, kam zur Ruhe und dann kam er zu mir. Er strafte mich nicht im Zorn, und so wusste ich mit Sicherheit, dass seine Erziehung gerecht war. Was das Thema Gehorsam betrifft, ziehe ich aus Sprüche 13 noch die Verse 13 und 18 hinzu. Dort steht, wer das Wort verachtet, muss dafür büßen. Wer aber das Gebot fürchtet, dem wird es gelohnt. Wer Zucht missachtet, hat Armut und Schande. Wer sich gern zurechtweisen lässt, wird zu Ehren kommen. Jeder Christ soll das Wort Gottes ernst nehmen, darauf hören und es tun. Das Tun ist ein Zeichen dafür, dass er Gottes Wort quasi fürchtet, also es so ernst im Herzen nimmt, dass er konsequent danach handelt. So können wir die Sprüche verstehen. Jakobus sagt es in einem ähnlich pragmatischen Stil. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. In Sprüche 13, in den Versen 2 und 3, werden wir wiederum hingewiesen auf die Gefahren und Risiken unseres Redens. Dort heißt es, die Frucht seiner Worte genießt der Fromme, aber die Verächter sind gierig nach Frevel. Wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben, wer aber mit seinem Maul herausfährt, über den kommt Verderben. Es ist offenbar, dass viel Sünde mit dem Mund, also mit unseren Worten, getan wird. Gottes Wort weist uns deshalb unermüdlich darauf hin. Jeder Mensch soll auch in diesem Bereich ein von Gott geprägtes Gewissen haben und zur Sündenerkenntnis kommen. Wie schnell zieht auch unter Christen ein schlechter Sprachgebrauch und schlechtes Reden ein? Oder viele lassen sich durch die Medien und ihr soziales Umfeld beeinflussen und übernehmen das zweideutige bzw. anzügliche Reden. Gott nennt das Frevel und das Ende ist Verderben. Eine gute Redeweise ist es, wenn die Frucht schmeckt und Leben gefördert wird. Vers 4 in unserem Bibeltext ist ein Wort gegen die Faulheit. Der Faule begehrt und kriegt's doch nicht, aber die Fleißigen kriegen genug. Darin liegt viel Weisheit. Viele Träume und Wünsche haben, aber keinen Finger dafür krumm machen, das geht nicht. Manch einer lebt so, aber das Leben lehrt, dass es so nicht gelingt und nicht funktioniert. Und Gott lehrt uns, dass Faulheit und Egoismus Rücksichtslosigkeit sind, somit keine Liebe. Im zweiten Brief an die Thessalonicher setzt der Apostel Paulus später Maßstäbe, indem er schreibt, denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. In den Versen 5, 6, 9 und 25 beschreibt uns Sprüche 13 den Begriff Gerechtigkeit. Hier diese vier Verse direkt hintereinander. Der Gerechte ist der Lüge Feind, aber der Gottlose handelt schimpflich und schändlich. Die Gerechtigkeit behütet den Unschuldigen, aber die Gottlosigkeit bringt den Sünder zu Fall. Das Licht der Gerechten brennt fröhlich, aber die Leuchte der Gottlosen wird verlöschen. Der Gerechte kann essen, bis er satt ist, der Gottlosen Bauch aber leidet Mangel. Gott ist gerecht seinem Wesen nach. Er hasst Lüge und Falschheit, denn sie ist ungerecht und lässt sich nicht mit Gott, mit Gerechtigkeit vereinbaren. Die menschliche Natur neigt zur Lüge und Falschheit. Für den Christen und sein geistliches Wachstum ist es wichtig, die Sünde in seinem Leben einzugestehen und unter das Kreuz zu bringen. Denn Jesus ist dafür gestorben. Verharrt er in der Sünde, so wird er zu Fall kommen. Hingegen bedeutet die Vergebung der Sünde im Leben des Christen Licht und Fröhlichkeit. Er erfährt Sättigung und Frieden. Ein starker Trost ist, dass die Gerechtigkeit Gottes den Unschuldigen behütet. So steht es in Vers 6. Entsprechend ist jeder Christ mit der Gerechtigkeit Christi umhüllt und geschützt, besonders gegen Angriffe und Anklagen des Teufels. Folgendes steht in den Versen 7 und 8 über Armut und Reichtum. Mancher stellt sich reich und hat nichts, und mancher stellt sich arm und hat großes Gut. Mit Reichtum muss mancher sein Leben erkaufen, aber ein Armer bekommt keine Drohung zu hören. Es gibt also in der Welt einen Scheinreichtum und eine Scheinarmut. Das eine sind Menschen, die auf Pump leben. Sie leisten sich Luxus über ihre Verhältnisse hinaus, verschulden sich nur, um wohlhabend auszusehen. Das Gefühl, in den Augen der anderen als reich zu gelten, ist ihnen das Wichtigste. Dafür geben sie mehr, als sie haben. Das Gegenstück dazu gibt es auch, Menschen, die so tun, als hätten sie nichts. In Wirklichkeit haben sie mehr als genug. Dahinter steckt oft Geiz. Beide Varianten sind vor Gott nicht akzeptabel. Es ist ein verlogenes, heuchlerisches Leben. An diesem Beispiel wird schon deutlich, dass ein Reicher oft sehr viel investieren muss, um überhaupt frei atmen und leben zu können. Damit hat ein Armer kein Problem. Er erlebt nicht die Bedrohungen eines Reichen. Christus, der Sohn Gottes, befähigt uns zu sein, der wir in ihm sind. Wir brauchen nichts anderes darzustellen oder in einen Wettbewerb zu treten. Im Gegenteil, unsere Mitmenschen sind unsere Nächsten und Christus ist das Licht in uns. Hier noch ein Wort zum Wohlstand. Ich zitiere Vers 11. Hastig errafftes Gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Welch ein gutes und wichtiges Wort für uns in der heutigen Zeit, in der Stress und Hetze an der Tagesordnung sind. Manch eine Arbeitsstelle ist von vornherein so eingerichtet, dass Hast und Hetze sein muss, quasi als höchster Wert. Das Gut, das dort erarbeitet wird, zerrinnt. Bei Gott ist das anders. Bei ihm ist ewiges Leben ein Gut, das bleibt. In Christus gilt, wer ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Wer in ihm Frieden gefunden hat, dem wird hinzugetan werden. Wer in ihm bleibt, der bringt viel Frucht. Das ist echter Wohlstand. Christus ist die Quelle, die uns erquickt. Er ist auch die Quelle der Weisheit. Über die Weisheit steht in Vers 10 und dann in den Versen 14 bis 16: Unter den Übermütigen ist immer Streit, aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Die Lehre des Weisen ist eine Quelle des Lebens, zu meiden die Stricke des Todes. Rechte Einsicht schafft Gunst, aber der Verächter Weg bringt Verderben. Ein Kluger tut alles mit Vernunft, ein Tor aber stellt Narrheit zur Schau. Das Wesen der Weisheit ist Einsicht, Klugheit und vernünftiges Handeln. Streit passt nicht zur Weisheit. Hingegen ist Weisheit offen für guten Rat. Nicht umsonst sagt Jesus, dass es der Beginn aller Weisheit ist, seine Worte zu hören und zu tun. Das ist wie die gute Entscheidung, sein Haus auf festen Untergrund zu bauen. Diese Art von Weisheit bewahrt vor Verderben und Untergang. Vers 12 in unserem Bibeltext spricht über die Hoffnung. Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz. Wenn aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens. Und Vers 19 ergänzt: Wenn kommt, was man begehrt, tut es dem Herzen wohl. Aber das böse Meiden ist den Toren ein Greuel. Hoffnung ist die Erwartung dessen, was schon fest zugesagt ist und nicht zögern wird, einzutreten, auch wenn wir es noch nicht sehen. Diese Hoffnung, die mit Wunschdenken nichts zu tun hat, ist ein Baum des Lebens und tut dem Herzen wohl. Paulus sagt, dass die Hoffnung des Christen auf das Heil wie ein Helm ist. Sie schützt den Kopf. Diese Hoffnung schützt vor Angst und Verzagtheit. Christus selbst, der der Retter ist, sagt seinen Jüngern immer wieder: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. In unserem Bibeltext steht in Vers 17: Ein gottloser Bote bringt ins Unglück, aber ein getreuer Bote bringt Hilfe. So zuverlässig wie Gottes Zusagen sind, so treu und verlässlich ist auch der Bote, der die Hilfe bringt. Der Name Jesus, hebräisch Jeschua, heißt Gott hilft. Er selbst, Sohn Gottes, ist unsere Hilfe und Rettung. Welch herrliche und sichere Zukunftsaussichten! Jesus sagt sogar, dass er schon mal in den Himmel geht, um jedem seiner Schäfchen eine Wohnung zu bereiten. In Sprüche 13, Vers 20 lesen wir, wer mit den Weisen umgeht, der wird weise, wer aber der Torengeselle ist, der wird Unglück haben. Im Deutschen haben wir das Sprichwort, schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Das ist der moralische Aspekt. Die Sprüche sagen uns, dass guter Umgang weise macht. Und Psalm 1 erinnert uns daran, dass unsere Gottesbeziehung die Grundlage ist. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Hier ist erklärt, was es heißt, kein Geselle der Toren zu sein, also weise zu sein, nämlich im Rat der Gottesfürchtigen zu wandeln, auf dem Weg mit Gerechten zu sein und in der Gemeinschaft mit Menschen zu sitzen, die Gott anbeten und ihm die Ehre geben. Wer das tut, hat so viele Impulse, dass er weise wird. Ihm geht es sogar wohl. Es ist weise, seine Lust am Gesetz des Herrn zu haben und über seinem Gesetz Tag und Nacht nachzusinnen, wie es in Psalm 1 weiter heißt. Des Weiteren wird das Wohlergehen des Weisen dort so beschrieben. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Ein Mensch, der die Weisheit Gottes liebt, ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Dieses Versprechen, liebe Hörer, betrifft Sie und mich direkt und ist ein besonderes Geschenk Gottes. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.